Hallo Mila.
Hallo Larissa.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tequila und unserer ersten Deutschland-Folge.
Ja, ich freue mich schon mega auf unsere ganzen Deutschland-Fälle. Aber ich mache jetzt zuerst mal die Kategorie Wahrheit oder Mythos. Ich habe euch ja mal eine Zeit lang über Todesstrafen etwas erzählt. Also quasi, wenn jemand zu Tode verurteilt wird. Und jetzt habe ich eine ganz alte ausgegraben, von der habe ich noch nie was gehört, weil sie eventuell gar nicht existiert. Und zwar wurde die zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert durchgeführt. Und sie heißt von der Pistole verblasen. Dabei wurden die Verurteilten mit dem Rücken an eine Kanone gefesselt und diese wurde dann abgefeuert. Jetzt ist meine Frage, Larissa. Gibt es diese Todesstrafe wirklich oder gab es die wirklich? Oder denkst du, ich bin mittlerweile so verrückt, dass ich mir das selbst ausgedacht habe und es ist nur ein Mythos?
Ich hoffe wirklich schwer, dass es ein Mythos ist. Darum hoffe ich, dass du so verrückt bist und es dir ausgedacht hast.
Leider nein. Ich hätte es mir wahrscheinlich nicht ausdenken können. Also auf so etwas würde ich nie kommen. Aber die gibt es wirklich. Also auf Englisch heißt sie Blown by the Gun. Also Gun ist ja Pistole, aber es geht dabei um eine Kanone. Und zwar werden die Verurteilten wurden an die Kanone gefesselt, wirklich so mit dem Rücken, dass sie da wirklich so das Kanonenrohr im Rücken hatten. Und die Kanone wurde teils gar nicht mal wirklich geladen. Also sie hatte keine Kugel drin, sondern wurde einfach nur so mit Luft gefeuert. Und diese Wucht war dann so stark, dass die Köpfe der Verurteilten teils 12 Meter in die Luft geschleudert wurden und ihre Gliedmaßen wurden auch so um die 100 Meter weit verspickt. Und das fast schon Tragischste oder vielleicht auch das Karma am Ganzen ist, dass es manchmal so Massenexekutionen gab, also wo wirklich viele Leute zugeschaut haben, wie andere Leute umgebracht wurden. Das kennt man ja aus Filmen und so. Und bei dieser Methode ist es dann auch wirklich vorgekommen, dass die Zuschauer verletzt wurden, weil sie halt von herumfliegenden Gliedmaßen getroffen wurden.
Oh mein Gott. Ich glaube, das ist eine der schrecklichsten Methoden, jemanden zu töten. Also ich meine auch zum Zusehen, wer schaut da freiwillig zu? Das sind doch auch Psychopathen. Also sorry, und dann das Risiko einzugehen, da getroffen zu werden und verletzt zu werden. Und allgemein, wie kommt man auf so eine schreckliche Idee?
Also allgemein, ich verstehe nicht, ich meine, das ist ja oft vorgekommen, dass die Leute da zugeschaut haben, wie Leute zu Tode verurteilt wurden und dann diese Exekutionen durchgeführt wurden. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich meine, ich hätte sowas niemals mit angeschaut. Und das war ja wirklich so Abendunterhaltung, wie wenn wir ins Kino gehen. Okay, wir schauen uns auch Mordfilme und so an. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob das normal ist. Aber jetzt wirklich so live jemanden sterben zu sehen, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen.
Ich denke, bei Filmen weiß man ja meistens, dass das ja nur Schauspieler sind, wenn es nicht unbedingt auf wahren Begebenheiten basiert, weil dann weißt du ja, dass es wirklich passiert ist in dieser Art. Aber keine Ahnung, wenn ich so etwas sehe, dann denke ich mir immer, okay, das ist nur gestellt, zum Glück. Da stirbt jetzt nicht wirklich jemand. Und wir sind ja sowieso gegen die Todesstrafe, darum ja, kann ich mir sowieso nicht vorstellen, bei irgend so etwas jemals zuzuschauen.
Ja, und halt noch so unmenschlich, oder? Ich meine, ja, wir sind gegen die Todesstrafe, aber sagen wir, es gibt Leute, die sind dafür, aber ich glaube, niemand ist dafür, dass jemand einfach so unmenschlich behandelt wird. Ich meine, keine Ahnung, was da für eine Logik dahinter steckt. Einfach, dass man die Leute noch ein letztes Mal quält, bevor sie sowieso sterben. Ja, kann ich einfach nicht nachvollziehen und ich bin froh, dass es heute nicht mehr ganz so abläuft.
Bin ich auch, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir jetzt zum Fall. Und zwar hat uns den heutigen Fall eine liebe Hörerin auf Instagram empfohlen, dass sich dieser in der Nähe ihres Wohnorts zugetragen hat. Wir können heute gleich mit etwas Privatem starten, denn wir sind letztes Wochenende mit unseren Freundinnen in einen Escape Room gegangen und hatten dort sehr viel Spaß. Nun wollte ich dich fragen, ob du auch sonst gerne Rätsel löst und wenn ja, welche?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse Rätsel. Ich bin auch keine Tüftlerin oder auch meine Schüler, wenn sie zum Teil halt so ein bisschen kniffligere Aufgaben lösen müssen, boah, da stoße ich jedes Mal an und das sind ja für Kinder knifflige Aufgaben. Also das ist gar nicht meins. Und auch so bei Escape Rooms, ja, wir hatten eine Menge Spaß, aber ich bin da eher so die, ja, wie kann man das beschreiben? Ich bin eher die, die einfach nervös herumläuft, an den unnötigsten Stellen versucht, irgendwo etwas zu finden, die ganze Zeit Angst hat, dass irgendetwas passiert. Aber ich finde halt, Escape Room ist einfach mega cool, vor allem mit dir, liebe Larissa, weil du bist so die Rätslerin und du findest da alles immer so schnell raus. Ja, das ist echt nicht meins. Also Rätsel habe ich nicht so gerne, aber was ich einigermaßen vertragen kann oder was ich gerne habe, sind Logicals. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist. Also, da liest man halt so einen Satz. Es hat zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, es hat, ist jetzt ein Kinderbeispiel. Es hat drei Katzen und jede Katze hat noch ein Halsband und jede Katze hat ein Spielzeug, aber du weißt noch nicht welches. Und dann liest man mal den ersten Satz, so die Katze in der Mitte ist weder grau noch schwarz und so weiter und so weiter. Und am Schluss kann man halt die Katzen dann mit den richtigen Farben ausmalen, wenn man das raustüftelt und ihre Halsbänder oder ihre Spielzeuge noch dazu malen. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, aber ja, das habe ich noch einigermaßen gerne gemacht, aber auch da bitte nicht zu schwierig, sonst breche ich ab. Wie ist das bei dir, Larissa? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber unsere Zuhörer noch nicht.
Das stimmt. Aber ich muss sagen, dass das ja gar nicht schlecht ist, wenn du in Escape Rooms an unnötigen Stellen suchst, weil genau um das geht es ja. Also musst du dich jetzt nicht selber so kleinreden. Aber du hast recht, bei mir ist es auf jeden Fall anders. Ich liebe Rätsel und löse auch sehr gerne Rätsel. Zum Beispiel, obwohl das jetzt nicht so gut ist, wenn ihr das erfahrt, aber in der Schule, wenn mir langweilig ist während dem Unterricht, also nicht wenn ich unterrichte, sondern im Studium meine ich, ja, dann kann es schon gut sein, dass ich mal ab und zu online ein Kreuzworträtsel öffne und da einfach ein bisschen ein Rätsel löse, statt zuzuhören. Ja.
Das traue ich dir sofort zu, dass du das machst. Also verwundert mich jetzt kein bisschen.
Ja, aber auf jeden Fall habe ich das nicht aus irgendeinem unnötigen Grund gefragt, sondern weil es heute um ein solches Rätsel geht. Denn der Kreuzworträtselmord ist einer der bekanntesten Fälle in der Kriminalgeschichte der DDR. Wir gehen zurück ins Jahr 1981 nach Halle, genauer gesagt nach Halle-Neustadt. Schnee liegt an diesem Tag auf der Straße. Es ist der 15. Januar 1981. Am Nachmittag dieses Tages möchte der 7-jährige Lars Bense ins Kino gehen, denn im Wohngebietszentrum gibt es eines, das extra für Kinder ist. Doch nach der Vorstellung kehrt Lars nicht mehr nach Hause zurück. Die Eltern benachrichtigen sofort die Volkspolizei. Noch am Abend beginnt die Suche nach dem Jungen, der zu diesem Zeitpunkt die erste Klasse besucht. Freiwillige HelferInnen der Volkspolizei unterstützen sie dabei. Eine Gruppe bestehend aus BürgerInnen. Es ist Routine, erst einmal alle Kellerräume im unmittelbaren Wohngebiet von Lars Bense zu durchsuchen. Denn die damaligen Plattenbauten, die so typisch sind, bieten viele Verstecksmöglichkeiten für spielende Kinder, weil da gibt es lange Gänge, verwinkelte Gänge. Doch von Lars wird keine Spur gefunden. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, wo er verschwunden sein könnte. Weggelaufen, entführt, in die Saale gefallen. 2 Tage nach dem Verschwinden des Jungen folgt die offizielle Pressemeldung. Die Suche wird sogar unter die Stadt ausgedehnt, also auf das unterirdische Versorgungs- und Leitungssystem, die sogenannten Konnektoren. Hier wird zwar Diebesgut und viele andere Dinge gefunden, doch Lars bleibt verschollen. Erst 2 Wochen nach dem Verschwinden von Lars gibt es teilweise Gewissheit. Ein Streckenläufer, dessen Aufgabe es ist, eine gewisse Bahnstrecke abzugehen und sie routinemäßig zu kontrollieren, findet neben der Bahnstrecke zwischen Halle und Leipzig im Schnee einen älteren Reisekoffer. Im ersten Moment keimt ein wenig Hoffnung in ihm auf. Was, wenn darin ein Haufen Geld ist? Oder vielleicht etwas Ordentliches zum Anziehen? Vielleicht könnte er ja ein bisschen davon behalten. Aber wahrscheinlich würde es doch abgeben. Trotzdem ist seine Neugier zu groß. Mit einem laschen Schlüssel macht er den Koffer auf. Sein Blick fällt als erstes auf einen kindlichen Oberschenkel. Er ist bestürzt über diesen Anblick, aber stößt den Oberschenkel mit dem laschen Schlüssel an, um zu überprüfen, ob jemand lebendig im Koffer steckt. Doch das ist leider nicht der Fall. Ein Schock für den gerade mal 19-jährigen Streckenläufer. Im Koffer ist eine Plastiktüte, in der die Leiche eines Jungen verpackt ist. Leerräume wurden mit Zeitungen ausgefüllt. Der Streckenläufer lässt einen Zug anhalten, um den Lokführer von seinem Fund zu erzählen. In den Mittagsstunden kommt die Leiche des Jungen zur Obduktion. Sofort wird der Leiter des Gerichtsmedizinischen Instituts verständigt. Zunächst wird alles fotografiert. Der Koffer hat eine Delle im Deckel und war auf einer Seite aufgesprungen. Beim Öffnen werden die zusammengeknüllten und glatten, nassen Zeitungen gefunden, darunter die Kinderleiche. Schnell kommt die Gewissheit. Bei der Leiche handelt es sich um Lars Bense. Die Obduktionsergebnisse sind eindeutig. Lars wurde sexuell missbraucht, mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen und mit einem Messer erstochen. Nun wird der Koffer untersucht. Anscheinend wurde dieser aus einem fahrenden Zug geworfen. Der Eigentümer des Koffers kann jedoch nicht ermittelt werden, da es sich dabei um ein älteres Massenprodukt aus Hartpappe handelt. Auch die Plastiktüte im Koffer gibt nicht mehr Hinweise, denn dabei handelt es sich um die Verpackung einer tausendfach verkauften Bettdecke, die nicht zurückverfolgt werden kann. Die einzige Spur werden die Zeitungen sein. Denn auf den Zeitungen sind ausgefüllte Kreuzworträtsel zu finden. Eventuelle Fingerabdrücke auf den Zeitungen werden mit einer speziellen Lösung sichergestellt. Jedoch ist dies nicht so einfach, da die Schriftzüge möglichst nicht zerstört werden sollten. Gleichzeitig gilt es, die Familie über den schrecklichen Fund zu informieren. Der Leiter der Mordkommission geht zu ihnen nach Hause und erzählt, was gefunden wurde. Daraufhin wird der Vater direkt sehr wütend und ruft aus: "Wenn ich das Schwein kriege", während die Mutter das Ganze ziemlich gefasst aufnimmt und lediglich fragt, wie geht es nun weiter. Der Hauptermittler gibt ihnen ein Versprechen. Er sagt zwar, dass es vielleicht etwas länger dauern könnte, den Mörder oder die Mörderin zu finden, doch sie würden es schaffen und die Person würde gerecht dafür bestraft werden. Lars Vater wird dies jedoch nie verarbeiten können und wird einige Jahre später Suizid begehen. Leider verläuft die Suche nach dem Täter oder der Täterin nicht besonders gut, denn der einzige Hinweis sind einige Buchstaben. Die Buchstaben werden genauestens analysiert. Beim Großbuchstaben A zum Beispiel wird jeweils eine Schreibunterbrechung zwischen den beiden Grundstrichen gemacht, was sich bei allen gleichen Buchstaben wiederholt. Die markante Schrift soll die Polizei also zum Täter oder zur Täterin führen. Sicher ist für die Mordkommission jedoch eines: Entweder ermitteln sie den Täter oder die Täterin, oder sie werden ein weiteres Opfer haben.
Aber weißt du, ich finde es noch krass, dass man sofort davon ausgeht, dass der Mörder oder halt die Person, die Lars in den Koffer gesteckt hat, auch diese Kreuzworträtsel gemacht hat. Ich meine, es könnte ja sein, dass man die einfach aus einem Mülleimer genommen hat oder so. Also klar ist es wie die einzige Spur, der sie jetzt nachgehen können, aber finde ich noch krass, dass man direkt darauf schließt.
Das ist ein sehr guter Einwand von dir. Dazu werden wir später noch kommen. Aber du bist auf jeden Fall auf einer guten Spur. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine sehr mühselige Arbeit. Die ErmittlerInnen gehen von Tür zu Tür und fordern Schriftproben ein. Sie klingeln, geben den Grund an und fordern die Leistung. Es wird jeweils ein Text abgegeben, der in Großbuchstaben auf ein separates Blatt Papier geschrieben werden soll. Der Text ist jedoch viel zu lang, denn dies fordert circa eine halbe bis dreiviertel Stunde pro Person. Ist jemand nicht zu Hause, wird ein Termin mit dieser Person ausgemacht. Das größte Problem dabei: Halle Neustadt hat zu diesem Zeitpunkt über 100.000 EinwohnerInnen. Die Ermittlungsarbeiten werden also aufgeteilt. Einige Angestellte der Mordkommission erstellen Listen mit allen EinwohnerInnen, während andere zu den Einheimischen gehen und die Schriftprobe einfordern. Beim Besuch wird gleich nachgefragt, ob beispielsweise jemand in diesem Zeitraum zu Besuch war oder ob jemand unangemeldet auf dem Grundstück lebt. Dieses Unterfangen ist jedoch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das sogenannte Klinkenputzen findet über Wochen statt. Parallel versucht man jetzt trotzdem noch auf eine andere Art an Informationen zu kommen. Deshalb wird der Koffer über das Wochenende in einem Geschäft ausgestellt, in dem Ort, wo Lars Bense verschwunden war. Natürlich ist der Koffer ständig unter Beobachtung und man gibt auch nicht an, was genau passiert ist. Es wird nur gesagt, dass man Informationen zur Aufklärung eines schweren Verbrechens benötigt. Doch niemand meldet sich. Also sind die Kreuzworträtsel wieder der einzige Anhaltspunkt, um an die gesuchte Person zu kommen. Jugendliche werden engagiert, in Wohngebieten das Altpapier einzusammeln und in eine Halle zu bringen. Dort werden die Zeitungen sortiert und nach Kreuzworträtseln durchsucht. Mehrere tausend Schriften werden verglichen und man kommt zu einer Erkenntnis. Die Schrift stammt von einer Frau mittleren Alters. Doch für die Polizisten ist eigentlich klar, dass der Täter ein Mann war. Also sind Schriftenverursacher und Täter zwei verschiedene Personen, wie du es vorher gesagt hast.
Ja, ich habe mir jetzt schon gedacht, das wäre so einfach, wenn der einfach irgendwie, vor allem, dass der einfach all seine Kreuzworträtsel aufbehält und die dann irgendwie einfach so zu Hause herumliegen hat, dass er weiß nicht, ob man besonders stolz drauf ist, wenn man eins gelöst hat, aber irgendwie, dann nimmt man doch willkürlich irgendwelche Zeitungen und da muss es ja dann auch Artikel drin haben und nicht nur Kreuzworträtsel, die schon gelöst wurden. Also das wäre jetzt ein mega, mega Glückstreffer gewesen.
Ja, wobei man sagen muss, dass schon auf allen Kreuzworträtseln dieselbe Schrift drauf ist. Also vielleicht ist es das Altpapier von einer Person, aber nicht vom Täter. Und dem müssen sie jetzt nachgehen.
Okay, schauen wir mal.
6 Wochen nach dem Verschwinden von Lars Bense wendet sich die Polizei an die Universität Berlin, wo man Kriminalistik studieren kann. Der Leiter des Studiengangs hilft der Polizei. Zuerst geht es um die Frage, welcher Tatort kommt in Frage? Koffer, Leiche, Verpackung und Ausfüllmaterial sprechen für einen Tatort in einem Innenraum. Beispielsweise eine Wohnung, eine Garage, ein Schuppen oder ähnliches. Die nächste Aufgabe ist es, die Persönlichkeit von Lars zu analysieren, um herauszufinden, mit welch einer Person er mitgehen würde und wie er in welcher Konfliktsituation reagiert. Denn Sexualtäter haben eine bestimmte Art und Weise, um ihr Opfer anzulocken. Es gibt nun 3 Varianten, die bei Lars zutreffen könnten. Erstens, ein erwachsener Täter als Autoritätsperson schafft es, den Jungen zum freiwilligen Mitgehen zu bewegen. Das könnte jemand mit einer Uniform wie ein Polizist sein oder auch ein Lehrer. Zweitens, ein Bekannter oder Verwandter hat Lars mitgenommen. Oder drittens, ein jüngerer Täter, der verbal bei Lars ein Interesse wecken kann, damit dieser mit ihm geht. Du schaust schon so, als hättest du eine eigene Theorie. Was denkst du denn?
Also, ich habe mir jetzt so gedacht, irgendwie jemand Bekanntes oder Verwandtes ist immer so bei Sexualstraftätern ja fast so... Ja, oft der Fall, weil ich meine, diese Person sieht das Kind auch sehr oft, aber dann könnte es halt doch auch wieder ein Lehrer gewesen sein. Ich denke aber, was ich ausschließe, dass es jemand Jüngeres war, der ihn irgendwie überredet hat. Also warte, er war am Spielen.
Also er war nicht am Spielen, er wollte ins Kino gehen.
Okay, dann könnte es doch wieder sein, weil da treffen sich ja eher jüngere Leute. Also... Nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt so an unser Kino denke, oder vor allem triffst du da nicht alleinstehende Männer einfach an einem Nachmittag. Okay, ich finde es schwierig, ich habe noch keine Theorie.
Ja, es ist wirklich schwierig. Jetzt wird nämlich begonnen, vermehrt homosexuelle und pädophile vorbestrafte Täter zu untersuchen. Nach fast 1800 Vernehmungen kommt man zum Schluss, dass auch diese Methode ins Nichts führt. Ende März, 2 Monate nach Lars Verschwinden, kommt es zu einer kollegialen Beratung. Die Polizeiführung wird langsam ungeduldig. Ein Kreuzworträtsel wird in die regionale Tageszeitung Freiheit gedruckt. Es sollte ein einfaches sein, um mit einer Gewinnsumme die Einheimischen ermuntern, mitzumachen. Doch die Monate verstreichen weiter, ohne einen Verdächtigen zu haben. September, Oktober, 9 Monate erfolglose Suche. Bis zu diesem Zeitpunkt hat man gerade mal einen Fünftel aller BewohnerInnen von Halle-Neustadt aufgesucht. Man vereinfacht nun die Schreibleistung und legt ein Kreuzworträtselschema vor, das ausgefüllt werden soll. Jedoch wäre es weitere 2 bis 2,5 Jahre gegangen, bis man auf diese Weise alle BewohnerInnen aufgesucht hätte. Am 10. November ist Block Nummer 398 mit der Schriftprobe an der Reihe. Und zu den BewohnerInnen zählt Frau G., die nicht anzutreffen ist. Sie arbeitet zeitweise in einem Café an der Ostsee und ist deshalb momentan nicht in Halle Neustadt. Die Polizei setzt sich mit der Polizei an der Ostsee in Verbindung und bekommt so am 17. November eine Schriftprobe von Frau G. Und es ist die gesuchte Schreibleistung.
Okay, warte, ich habe jetzt doch eine Theorie. Also irgendwie denke ich, dass diese Frau nicht die Mörderin ist. Weil du hast ja auch gesagt, Es deutet alles darauf hin, dass der Täter männlich war. Da könnte es ja sein, dass man sich geirrt hat, aber ja, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage mal, eine Frau misshandelt sehr selten sexuell einen kleinen Jungen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und darum glaube ich nicht.
Wer weiß.
Wirklich?
Okay, ja, das nein, gibt es schon oft. Jetzt. Ja, sorry.
Ja, okay.
Das gibt es schon
dann
häufig.
Ich, keine Ahnung. Ich denke, weil du auch gesagt hast, es muss sein, also die Polizei geht davon aus, dass es ein Mann war, gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass sie nicht die Täterin ist. Und dann denke ich, weil es ja trotzdem ihre Zeitungen waren, da drin ist, dass es irgendwie ein Neffe oder irgendwie ihr Partner oder so ist, der auf ihr Haus aufgepasst hat und dann das Altpapier halt so verwenden konnte. Ich denke, es ist so passiert. Mhm.
Gut, das ist eine gute Theorie. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, weil sie gehen ja wirklich von einem Täter aus und zu dem habe ich natürlich nichts gefunden, aber es steht ja sexueller Missbrauch und eventuell wurden ja Spermaspuren gefunden. Das könnte ich mir einfach vorstellen, dass sie daraus schließen, dass es ein Mann war und keine Frau.
Ja, okay, dann könnte es wieder sein, weil ja, anders ist es wirklich schwierig, wie so kommt man denn darauf, dass es ein Mann gewesen sein muss, außer man ist so wie ich und geht einfach mal davon aus.
Ja, auf jeden Fall wird sofort rückgefragt, ob sich Frau G. noch an der Ostsee befindet, doch sie ist nicht mehr dort. Sie sei nach Werder gefahren, um mit ihrer 20-jährigen Tochter Urlaub zu machen. 4 Polizisten machen sich noch in derselben Nacht auf den Weg, um sie zu befragen. Die Nacht ist regnerisch, die Fahrbahn glatt. Doch gegen etwa 5 Uhr morgens treffen die BeamtInnen in Werder ein. Als sie mit Frau G. und ihrer Tochter sprechen möchten, sind die beiden überrascht und haben keine Ahnung, was vor sich geht und wieso die Polizei vor ihrer Tür steht. Die Polizei findet im Gespräch heraus, dass die Tochter einen Freund hat. Von diesem erfahren sie den Namen und geben ihn direkt telefonisch an die Zentrale in Halle weiter. Die Spur führt jedoch nicht nach Halle, sondern nach Thüringen. Dort gibt es ein Erholungsheim, in dem ein Pärchen aus Halle ihr Geld verdient. Eine junge Frau, die als Kellnerin arbeitet, und ein junger Mann, der als Techniker arbeitet. Sein Name ist Matthias S. Der 19-Jährige wird direkt am Arbeitsplatz verhaftet und nach Halle gebracht, wo er vernommen wird. Natürlich macht dies am Arbeitsplatz schnell die Runde, aber niemand ahnt den schrecklichen Grund. Eher nehmen sie an, er hätte halt einen Diebstahl begangen und würde schon bald zurück sein. Der gut aussehende junge Mann verhält sich während der gesamten Vernehmung korrekt und ruhig, was typisch für einen solchen Täter sein kann. Denn würde er sich nicht so verhalten, würde auch kein Kind mit ihm mitgehen. Gleichzeitig wird Frau G. einige Zimmer entfernt vernommen, die jedoch nicht ahnt, um was es geht. Die Taktik ist eher, ohne zu viel preiszugeben, möglichst viel von ihr zu erfahren. Doch als ihr einige Koffer gezeigt werden, wird ihr sofort klar, um was es geht. Sie zeigt auf den Koffer, der Matthias S. gehört. Und dann kommt kurze Zeit später die Erlösung. Matthias S. gesteht die Tat. Jetzt kommt eine Triggerwarnung. Ich erzähle kurz, was Matthias mit Lars gemacht hat. Wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr ungefähr 20 Sekunden vorspulen. Am 15. Januar 1981 sieht Matthias S. Lars vor dem Kino und spricht ihn an. Mit Spielzeugautos lockt er ihn vom Kino weg und nimmt ihn mit in die Wohnung von Frau G. Ihm ist bewusst, dass seine Freundin noch auf der Arbeit ist und er deswegen die Wohnung für sich allein hat. Dort missbraucht er den Jungen und weil er Angst hat, dass dieser ihn verraten könnte, schlägt er ihn mit einem Hammer bewusstlos. Dann legt er ihn in die Badewanne und schlägt Lars mehrmals auf den Hinterkopf. Doch der Junge lebt immer noch. Also nimmt Matthias ein Messer und sticht dem Jungen in die Herzgegend. Dann legt er die Leiche des Jungen in den Koffer und füllt den Leerraum mit Zeitungen aus. Anschließend geht er zum Bahnhof und steigt in den Zug nach Leipzig, aus dem er den Koffer wirft. Matthias S. lebte mit seiner Familie ebenfalls in Halle-Neustadt. Er war ein Einzelkind in einem behüteten Elternhaus und hatte immer genügend Spielzeug. Es wurde sogar darauf geachtet, dass er immer das Beste bekommt. Er war schon als Kind zurückhaltend, also überhaupt nicht auffällig. Sein Vater meldet sich bei der Staatsanwaltschaft, als er erfährt, dass sein Sohn verhaftet wurde. Er fragt ganz verwirrt nach. Er wird doch nicht etwa an einem Diebstahl oder Einbruch beteiligt gewesen sein. Er hat also keine Ahnung, um was es geht. Als der Beamte ihm den wahren Grund nennt, bricht Matthias Vater zusammen. Denn er erfährt, dass sein Sohn ein Kind ermordet hat. Ab diesem Zeitpunkt trauen sich Matthias Eltern nicht mehr auf die Straße. Sie gehen nicht mehr arbeiten und auch nicht mehr einkaufen. Deshalb wird sowohl eine neue Wohnung als auch eine neue Arbeitsstelle für die beiden gesucht. Das ist auch der Grund, wieso der Nachname des Täters und auch kein Foto von ihm veröffentlicht wurde. So können die Eltern wenigstens in Anonymität leben. Im Sommer 1982 wird im Bezirksgericht der Prozess gegen Matthias S. eröffnet. Die Anklage lautet Mord in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch. Für ihn wird eine lebenslange Haftstrafe beantragt. Nun kommen neue Details ans Licht. Matthias S. hatte in seiner Kindheit ein traumatisches Ereignis erlebt, als er bei seinem Großvater auf dem Hof beim Schweineschlachten dabei war. Seit diesem Moment begleiteten ihn immer wieder Tötungsfantasien. Außerdem berichtet seine Freundin über gestörte Sexualität. Sie musste ihm vor dem Geschlechtsverkehr immer Geschichten von kleinen Jungen erzählen und erst dann hat er sie angefasst. Er sagte ihr sogar, dass er irrsinnig Lust darauf hat, einen Jungen zu töten. Daraufhin wird Matthias S. zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit gleichzeitiger Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Das heißt, ihm werden die Bürgerrechte aberkannt, die er als deutscher Staatsbürger hat. Mit dieser Aberkennung ist die Zuchthausstrafe verbunden. Fast 10 Jahre seiner Haft verbüßt Matthias im Zuchthaus Brandenburg. Bei milderen Delikten kann man zu dieser Zeit ins Gefängnis, bei Kriminaldelikten ins Zuchthaus kommen. Im Zuchthaus besteht nämlich unbedingter Arbeitszwang, der im Gefängnis gelockert werden kann. Doch nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 wird das Urteil von Matthias wieder aufgenommen, da Matthias zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war, also eigentlich nach den Gesetzen der Bundesrepublik ein Jugendlicher. Das Urteil wird am 20. Mai 1992 auf 10 Jahre reduziert, da dies laut Gesetz die Höchststrafe für Jugendliche ist. Diese hat Matthias ja zu diesem Zeitpunkt sogar schon verbüßt, doch er wird nicht direkt entlassen, sondern in ein psychiatrisches Krankenhaus überwiesen. Dort soll er mit seinen abnormen Fantasien ins Reine kommen und so eine gewisse Garantie dafür zu entwickeln, dass er nicht rückfällig wird. Doch eine absolute Garantie kann natürlich nicht gegeben werden. Im Jahr 1996 wird er aus dem Landeskrankenhaus für forensische Psychiatrie entlassen und lebt anschließend 3 Jahre lang in einem Projekt für betreutes Wohnen. Im Jahr 1999 wird Matthias endgültig entlassen und zieht nach Thüringen. Dort lebt er mit seiner Frau und ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung in Magdeburg. Jedoch wird er schwer krank und verstirbt am 15. Januar 2013 im Alter von 50 Jahren. Und das finde ich so gruselig an dem Fall, denn der 15. Januar ist gleichzeitig auch der Todestag von Lars Bense. Matthias starb also genau 32 Jahre nach dem Mord an Lars. Jetzt kommt es aber noch heftiger.
Krass.
Denn Lars Vater war zwar schon vor dem Tod seines Sohnes Alkoholiker, doch er starb dann infolgedessen. Am 15. Januar 1994, also am 13. Jahrestag des Verbrechens. Das ist krass. Schon verrückt, oder? Alle drei einfach am 15. Januar.
Ja, das ist fast schon übernatürlich.
Ja, auf jeden Fall zu krass, um ein Zufall zu sein.
Ja, irgendwie schon, ja.
Nun kommen noch einige Fakten zum Fall. Denn mit über einer 500.000 gesammelter Schriftproben geht dieser Fall in die Geschichte ein. Denn es ist die weltweit umfassendste Auswertung von Schriftproben. Der Fall diente 1988 als Vorlage für eine Folge in der Krimiserie Polizeiruf 110. Diese trägt den Titel Der Kreuzworträtselfall. Zudem verfasste Kai Meier im Jahr 1993 das Buch Der Kreuzworträtselmörder, in dem er den Fall rekonstruierte. Im Jahr 2013 wird dann ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes gegen die damalige Freundin und Tochter von Frau G. eingeleitet. Einige Schilderungen im Roman weichen nämlich von den Aussagen der damaligen Vernehmung ab und so prüft die Staatsanwaltschaft eine mögliche Beihilfe oder Mittäterschaft. Jedoch war der Auslöser dafür ein Roman, also eine fiktive Geschichte, und so müssen die Ermittlungen im April 2014 aus Mangel an Beweisen wieder eingestellt werden. So, das war's zu diesem Fall. Was denkst du darüber?
Ich habe mir jetzt im Kopf während dem Zuhören ein paar gedankliche Notizen gemacht, die ich unbedingt am Schluss noch sagen wollte. Aber zuerst mal finde ich den Fall mega spannend. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich den jemals irgendwo zuvor schon gehört habe in einem anderen Podcast. Und wie schon in der letzten Folge gesagt, ich hatte wirklich Angst, dass wir halt lauter Fälle nehmen, die man halt schon kennt. Und ich glaube, wir beide hören mehrere True Crime Podcasts und vielleicht hören wir halt genau die falschen, aber bei denen habe ich wirklich noch nie etwas über diesen Fall gehört. Also danke auch an unsere liebe Zuhörerin. Ich habe ja die Nachricht gesehen, aber nicht gelesen. Und du hast dir da dann den Fall rausgenommen. Das finde ich wirklich echt ganz cool und spannend erzählt. Also war ganz interessant, wieder mal was Neues.
Ja, finde ich auch. Ich habe den auch zuvor noch nie gehört. Und deshalb war ich auch direkt so fasziniert von diesem Fall, als sie ihn uns geschickt hat. Und dachte so, ja, den müssen wir auf jeden Fall machen.
Ja, also echt eine gute Idee gewesen, von dir den da rauszunehmen und auch natürlich nochmal für unsere Zuhörerin, dass sie den geschickt hat. Also ich habe mir einfach so gedacht, also Matthias hat ja schon damals seiner Freundin gesagt, dass er die Gelüste hat, einen kleinen Jungen zu töten und auch, dass sie vor dem Geschlechtsverkehr immer Geschichten von kleinen Jungen erzählen musste. Also da habe ich mal mir als erstes gedacht, hä, warum hat die denn nicht irgendwie sich gedacht, dass da etwas nicht stimmt? Also ich glaube, wenn mein Freund mir so etwas sagen würde, würde ich es sehr seltsam finden. Und ja, ich würde da nicht einfach so mitmachen bei dem Ganzen, sondern ich würde mir Gedanken machen, dass da, ja, also da stimmt da wahrscheinlich einfach etwas nicht, was ja wirklich auch der Fall war. Das andere, was ich mir überlegt habe, also zuerst mal finde ich das Urteil, das erste, das gefällt wurde, das fand ich völlig okay, weil er hat ich finde es immer so krass, wenn jemand einem Kind das Leben nimmt, ein willkürlich zufällig gewähltes Kind, das noch sein ganzes Leben vor sich gehabt hätte. Also ich finde, da müsste man schon fast so lange ins Gefängnis gehen, wie das Kind noch zu leben gehabt hätte, so wenn man so durchs Durchschnittsalter geht, weil ich finde einfach, das geht gar nicht. Das ist einfach so schlimm, immer wenn ich so höre, ja, man hat ein Kind umgebracht und dann noch so willkürlich gewählt, ja, er war halt gerade im Kino und er hat den gerade gesehen oder so, finde ich einfach ganz schrecklich. Aber was ich dann fast schon tragischer finde, ist einfach, dass man das Urteil nochmal aufgerollt hat, als da die Wiedervereinigung von Deutschland war und dass er dann als Jugendlicher nur 10 Jahre für das Ganze bekommen hat. Da finde ich einfach, ja, haben wir ja schon mal drüber diskutiert und ich finde, ja, absolut, also ein Jugendlicher kann sich ändern und der sollte ja genauso wenig ein ganzes Leben lang eingesperrt werden, wie ich jetzt vorher gesagt habe. Einem Kind das Leben zu nehmen, ist ja das Gleiche bei einem Jugendlichen, aber ja, ich finde, er hätte einfach viel schneller schon psychiatrische Betreuung haben sollen.
ja, einfach um irgendwie mal zu sehen, weil da ist ja irgendetwas nicht normal und manchmal tut es auch gut, darüber zu reden. Also eben, er hat ja dieses einschneidende Kindheitserlebnis gehabt und ich denke, da hätte man viel machen können, wenn der einfach Therapie bekommen hätte.
Genau, und vor allem auch die Freundin, die ja davon wusste und wusste, dass er solche abnorme Fantasien hat und sogar Lust hat, jemanden zu töten. Also da hätte auf jeden Fall jemand eingreifen können oder sie hätte es jemandem erzählen sollen, weil das wäre wirklich wichtig gewesen an dieser Stelle.
Das denke ich auch, aber was ich mir dann überlegt habe, bei ihm, ich glaube jetzt bei diesem Fall, ist es da wirklich nur um die Mordfantasie gegangen, weil er einfach einen kleinen Jungen umbringen wollte, weil dann hätte er ihn vielleicht einfach getötet. Er sagt ja, dass er den Jungen nur getötet hat, weil er Angst hatte, dass der Junge ihn verrät, weil er ihn sexuell misshandelt hat. Und darum war ja das Töten eigentlich nur Mittel zum Zweck und nicht irgendwie die Hauptidee dahinter, sondern mehr der Missbrauch war da die Idee.
Aber vielleicht hat er das auch nur erzählt, damit er quasi Strafmilderung bekommt, also dass er nicht wegen Mordes verurteilt wird, sondern irgendwie ein anderes Urteil gefällt wird, weil er hatte ja eigentlich schon seit dem Zeitpunkt, als er beim Schweineschlachten zusehen musste, diese Tötungsfantasien. Also da ging es ja wirklich ums Töten.
Ja, das habe ich mir dann schon auch gedacht. Ich habe einfach mehr und mehr so überlegt, ist er nebenbei auch noch pädophil? Oder war das jetzt einfach nur so zum Spaß, weil er halt einfach noch Spaß haben wollte, bevor er den Kleinen umbringt? Aber ja, ich denke, irgendwie muss der schon auch pädophil sein, weil eigentlich ging es ihm ja ums Töten.
Ja, ich denke schon auch, weil seine Freundin musste ihm ja auch Geschichten über kleine Jungen erzählen und das spricht ja eigentlich schon für ein pädophiles Wesen.
Genau, das denke ich auch. Aber wie schon gesagt, also ich fand den Fall wirklich sehr spannend und ja, also vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe ja letztes Mal beim BTK-Fall gesagt, meine Mama hat gesagt, sie will uns jetzt nicht mehr hören, weil es zu brutal für sie war und wir haben uns ja mega Mühe gegeben beim BTK-Fall, dass der nicht zu brutal war und sie hat dann im Nachhinein trotzdem gesagt, dass es immer noch zu brutal für sie war. Aber ich denke jetzt fast bei diesem Fall, klar ist er auch brutal und natürlich nicht irgendwie, also ich möchte das jetzt überhaupt nicht irgendwie runterspielen oder so, aber ich finde, beim Erzählen ging es jetzt nicht nur um Blut und Schlachten und Tod und weiß nicht was, sondern es ging eigentlich wirklich darum, diese Ermittlung und die ja wirklich so zeitaufwendig war und du hast ja auch die Triggerwarnung gegeben und es war einfach wirklich nur dieser ganz kurze Abschnitt, der ein bisschen gewalttätiger war, aber der Rest ist eigentlich, finde ich, ziemlich gut zum Zuhören gegangen, also auch mal wieder was Schönes. Schön, überhaupt nicht schön, aber ich finde, du hast es wirklich super rübergebracht und ich glaube, sogar meine Mama kann diesen Fall jetzt hören, ohne dass sie Albträume bekommt oder sonstige psychische Beschwerden.
Ich hoffe es wirklich. Kannst mir ja dann erzählen, wie es geklappt hat, ob sie ihn überhaupt hören wollte oder nicht.
Ja, das ist eine gute Idee. Sie hat übrigens, meine Mama hat mal in einem Kreuzworträtsel gewonnen. Das ist mir auch in den Sinn gekommen, weil die Polizei da ja bei den Ermittlungen so ein Gewinnspiel gemacht hat. Und ich glaube, sie ist einfach die einzige Person, die noch bei den Gewinnspielen mitmacht. Aus der Sonntagszeitung heißt sie bei uns in der Schweiz. Und sie ruft da jedes Mal an, wirklich noch mit dem Telefon. Und da muss man das Lösungswort so auf ein Band sprechen. Und ich glaube, sie hat sogar zweimal gewonnen. Einmal hat sie einen Entsafter gewonnen. Das zweite Mal weiß ich nicht, aber ich glaube, sie ist die einzige Person, die da noch mitmacht, dass sie einfach gleich so zweimal nacheinander gewonnen hat.
Oh mein Gott, so gut. Das ist eine sehr gute Idee, danke.
Ja, ja, gut, für dich gute Idee, genau. Man kann doch coole Sachen gewinnen. Also der Entsafter, den wollten wir alle. Wir haben voll mitgefiebert, dass sie gewinnt und haben uns sehr gefreut darüber.
Gut, dann denke ich, wechseln wir jetzt das Thema zu etwas Fröhlicherem.
Ja, wir haben nach dem letzten Fall ein eine E-Mail bekommen von einem besorgten Zuhörer. Der hat uns aber wirklich ein liebes Mail geschickt. Also ich möchte hier niemanden ankreiden. Wir haben uns sehr über die Mail gefreut und haben uns dann auch wirklich nochmal kurz zusammengesetzt. Unser Zuhörer hat uns nämlich geschrieben, ob wir uns bewusst sind, dass wir eigentlich den Datenschutz missbrauchen, wenn wir da Schulgeschichten erzählen, weil wir die Kinder ja halbwegs bloßstellen und sie das vielleicht in 10 Jahren nicht mehr so cool finden würden. Und ich habe in meinem Umfeld einen Anwalt und mit dem habe ich heute per Zufall, also der war bei einer Freundin von mir und habe ich ihn per Zufall gesehen und ich musste ihn noch etwas anderes fragen mit so rechtlichen Dingen und dann habe ich ihn aber das gleich auch noch gefragt. Und Leute, damit ihr es gleich alle mal gehört habt, also wir sind hier auf der sicheren Seite, weil wir erwähnen nie die richtigen Namen der Kinder, mache ich nie. Ich habe ja auch immer, als ich über Sisi erzählt habe und Allison, das sind nicht ihre richtigen Namen, die habe ich extra abgeändert. Ihr könnt auch nicht wissen, wo wir arbeiten, weil wir haben noch nie den Ort genannt. Klar, ich habe den Kanton, glaube ich, mal gesagt, aber der Kanton ist so groß, dass ihr nicht auf die Schule kommen werdet. Ihr kennt auch meinen Nachnamen nicht. Das heißt, ihr könnt mich auch nicht suchen auf einer Webseite oder so. Und Mila ist auch nicht mein richtiger Vorname, es ist nur mein Spitzname. Das heißt, ihr werdet mich wirklich nicht finden. Also, wer mich findet...
Da wäre ich gespannt, ob das jemand rausfindet. Wenn ja, dann seid ihr die Stalker Nummer 1. Also, dann ja,
das wäre echt
hättet ihr einen Preis verdient.
Also, Nachname ist noch rausfindbar, wenn man unsere privaten Instagram-Profile findet. Aber da findet ihr meinen richtigen Vornamen nicht, weil der ist auch da nicht drauf. Und Larissa arbeitet ja im Moment gar nicht wirklich als Lehrperson, also kann man auch ihr nichts anhängen, wer uns da verklagen möchte. Ja, und auch sogar wenn ihr rausfindet, an welcher Schule ich arbeite, wir haben keine Klassenfotos der Kinder online oder sonst irgendwas. Also ihr werdet niemals rausfinden, um welches Kind das es geht. Und unsere Kinder hören die Podcasts auch nicht. Also.
Ja, und es weiß ja sogar niemand von der Schule oder von den Eltern, dass du einen Podcast machst. Also... Darum werden nicht mal die reinhören.
Genau, aber sogar wenn. Also wenn meine Mitarbeiter das wüssten, die würden auch nichts dagegen haben. Ist jetzt nicht so, dass ich es nicht erzähle, weil ich Angst habe, dass man mir etwas anhängt oder so. Weil ich weiß, dass ich nichts Illegales mache. Aber sogar, also das sind Geschichten, die würde ich im Lehrerzimmer auch erzählen. Und wenn ich jetzt meine Eltern, also die Eltern meiner Schüler irgendwie auf den Podcast stoßen würden, ich kann mit euch wetten, dass 99% dieser Eltern ihre Kinder wiedererkennen würden und sie würden lachen über die Geschichten, weil das sind auch Geschichten, die ich auch ihnen erzählen würde. Und wie gesagt, ich sage ja nicht den Namen des Kindes oder mache es irgendwie fertig und sage, oh mein Gott, das ist so ein dummes Kind oder so. Also ich liebe meine Schüler, da kann ich euch echt, also wenn euer Schüler unsere Schüler wären von uns beiden, ich verspreche euch, die würden gerne zu uns in die Schule kommen. Wir sind nämlich echt coole Lehrerinnen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf hier. Also macht euch keine Sorgen, Leute. Es ist alles im grünen Bereich. Okay, aber kommen wir nun zur Geschichte. Es geht wieder um den gleichen Jungen wie letzte Woche. Ich glaube, er braucht jetzt auch mal einen Namen, damit wir über ihn reden können. Und Larissa hatte eine super tolle Idee, weil wir ja eh schon bei Pretty Little Liars Thema sind. Nennen wir den Jungen jetzt Caleb. Und Caleb hat letzte Woche Durst gehabt während dem Unterricht und dann ist er trinken gegangen, aber er hat seinen Becher nicht gefunden und deshalb hat er so mit dem Mund aus dem Wasserhahn getrunken und weil die Kinder halt noch so klein sind und fast nicht ans Waschbecken kommen, ist ihm halt das Wasser dann in den Ärmel so runtergeflossen. Kennt ihr sicher alle, also finde ich so ein ekliges Gefühl, es schaudert mich gerade, wenn ich so nur dran denke. Ja, und der ist dann so gekommen und hat auch gesagt, oh, mein Arm ist ganz nass. Und ich habe dann gesagt, ja komm Caleb, du bist nicht aus Zucker, setz dich wieder hin, das geht vorbei. Und der Ärmel war wirklich nass, also nicht nur ein bisschen Tropfen, aber ich habe mir wirklich gedacht, ja, was soll ich jetzt? Ich kann ja nicht irgendwie ihm einen neuen Pullover herzaubern. Und also es war ja nur ein Ärmel, ja. Dann habe ich halt weitergemacht mit dem Unterricht und plötzlich sind so alle Kinder so nervös geworden und haben auch so gesagt, oh, voll eklig. Ich so, hä, was ist los? Dann habe ich halt gesagt, was ist euer Problem? Hört jetzt auf damit, was habt ihr? Und dann hat mir einer erzählt, dass Caleb sich gerade das Wasser aus dem Ärmel saugt. Also er hat das einfach noch ausgetrunken, was da gerade im Ärmel so festgesteckt ist.
Oh, Caleb ist so süß, ja. Wirklich.
Er war dann auch ganz verwirrt, so, hä, was ist euer Problem? Das Wasser wird ja sonst nur trocknen, das wäre ja voll die Verschwendung. Also er fand das voll okay, würde ich auch machen, oder? Also Wasser, eine Wasserspende für zwischendurch, mal so den Ärmel nass machen, finde ich eine gute Idee.
Wenigstens keine Verschwendung.
Genau. Aber das war's schon mit dem Fall für diese Woche, Leute. Wir wünschen euch noch eine ganz gute Woche.
Und einen guten Start in den Dezember.
Und eine schöne Adventszeit.
Ciao.
Tschüss.